Guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich in der Liebe unseres Herrn und Heilandes. Wir haben heute Morgen eine ganze Menge gehört und ich möchte einfach nur an dem anknüpfen, was wir schon gehört haben. Ich habe irgendwie in der Zeit, als ich mich vorbereitet habe, hat Gott mir aufs Herz ein Thema gelegt, mein Leben als Christ. Und das ist das, was wir heute darüber sprechen oder darüber ich sprechen möchte. Lass uns noch mal kurz stille werden und dem Herrn um Gnade bitten. Himmlischer Vater, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Du bist ein Gott, der uns liebt. Du bist ein Gott, der uns erlöst hast durch das Blut deines Sohnes. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass du jetzt gnädig bist und dass du zu uns sprichst, auch wie du vorher gesprochen hast, dass du auch weiterhin sprichst, dass du unsere Herzen bereit machst, dass dein Wort hineinfließt. Denn dein Wort, Herr, soll eine Frucht bringen für die Ewigkeit. Ich danke dir dafür und preise deinen heiligen Namen. Amen. Wie ist es dazu gekommen, dass ich das Thema so für mich irgendwie aktuell wurde? Und zwar, sind schon ein paar Monate hier, da haben Tanja und ich eine Dokumentation im Fernsehen uns angeschaut und da ging es darum, dass ein junger Mann, der ist zum Islam konvertiert, hat sein Leben als Salafist gelebt, als ein extremer oder ein radikaler Islamist, hat sein Leben als Salafist gelebt und ist dann irgendwann mal aus dem Islam oder aus dem Salafistenbund ausgestiegen. Und er hat dann über sein Leben berichtet. Und er sagte, als er jung war, sehnte er sich nach Liebe, nach Zuwendung, nach Annahme, nach Anerkenntnis. Er wollte dazugehören und das hat er irgendwie nirgendwo bekommen. Und dann kamen so Leute, die er aus der Schule kannte, aus der Schulzeit, die sahen ein bisschen verändert aus, so im Äußerlichen. Und die sprachen ihn an und sagten zu ihm, ja, komm, Allah liebt dich, komm mit uns, Bruder. Und er hat sich angefangen zu interessieren und hat gemerkt, dafür zu interessieren, und hat gemerkt, dass die Leute haben ihn angenommen. Die Leute haben ihn in ihre Gemeinschaft eingeladen, haben ihm dann viel erzählt, dass Allah ihn liebt und haben ihn angenommen, so wie er ist. Und das waren frühere Gangster aus der Schule, die er so kannte. Und er hat in denen eine Veränderung gesehen. Und dann hat er sich so Schritt für Schritt der Umgebung, in der er sich dann bewegt hatte, angepasst. Hat er sich einen Bart wachsen lassen, wurde dann auch Salafist, hat dann geheiratet. Und irgendwann mal ist dann in seinem Leben was passiert. Es ist was, weiß ich nicht, was passiert ist, aber er hat angefangen zu hinterfragen das Ganze, hat angefangen Fragen zu stellen, die nicht immer ganz angenehm waren und daraufhin ist er aus dieser Gesellschaft ausgestoßen worden. Also die haben ihn ausgestoßen und sogar so weit, dass sie ihm mit dem Tod gedroht haben und er muss jetzt mit Bodyguards irgendwo gehen. Und dieser junge Mann hat dann, als er darüber sprach, wie er dazu gekommen ist, wie er in diesem Kreisen sich bewegt hatte. Dieser Mann hatte dann eine sehr interessante so Sachen gesagt, die mich bewegt haben. Er sagte, jede religiöse Gruppe verwendet psychologische Tricks, um die Leute an sich zu binden, um in diese Gemeinschaft anzunehmen. Aber letztendlich, das ist alles Quatsch. Also jeder sagen, Allah liebt dich, Jesus liebt dich, Buddha liebt dich. Aber das ist immer das Gleiche. Und das ist das, was mich an der Stelle richtig getroffen hat. Ich habe dann wirklich darüber nachgedacht, was heißt das eigentlich? Weil ich bezeichne mich als Christ. Und ich gehe in meinem Leben und sage auch anderen Menschen, weißt du, komm zu Gott, weil Jesus liebt dich. Und der Mann sagte, es gibt keinen Unterschied. Und ich habe für mich gefragt, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich ein Christ? Gibt es da einen Unterschied zwischen Christ und Nicht-Christ? Gibt es da etwas, was wirklich werthaltig ist. Bin ich ein Christ? Also ich bezeichne mich als Christ, aber bin ich wirklich ein Christ? Und was ist ein Christ überhaupt? Das sind die Fragen. Sicherlich werde ich diese Fragen nicht neutral beantworten können, weil ich an die Bibel glaube, weil ich die Bibel als Grundlage für mich benutze, um meine Fragen beantworten zu können. Aber ich lade euch ein, mit mir heute durch diese Fragen durchzugehen. Und wenn ich sage, mein Leben als Christ, dann beinhaltet das nicht wirklich nur mein Leben, sondern ein Leben als Christ allgemein. Und ich hoffe, dass ich dann auch einige Fragen oder diese Fragen beantworten kann. Wenn nicht, dann wendet euch an mich nochmal nach dem Gottesdienst. Ihr könnt mich nochmal ansprechen. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich ein Christ? Und das ist interessant, dass in der Heiligen Schrift gibt es nur drei Stellen, in der Menschen als Christen bezeichnet werden. Na, die erste Stelle ist, da sind Menschen, Christen, die in Antiochien, Jünger Jesu, sagen wir so, die wurden damals zuerst als Christen genannt. Das ist so eine der ersten Stellen. Und dann gibt's noch mal den König Agrippa, wo Paulus ihm über das Evangelium erzählt und wo er dann zu ihm sagt, wenn du jetzt noch weitermachst, dann überzeugst du mich auch noch ein Christ zu sein. Christen sind also Menschen, die in einer Gemeinschaft gehören und die Christus nachfolgen. Und in dem Zusammenhang habe ich mir noch eine Frage gestellt, und das wird wahrscheinlich auch die letzte Frage sein, wo ich mich einfach gefragt habe, ja, warum sucht ein Mensch eigentlich nach Gott? Was ist denn eigentlich im Menschen, dass er unbedingt sich mit der Frage nach Gott, nach Religion beschäftigt? Was ist das? Und diese Frage ist relativ einfach zu beantworten anhand der Heiligen Schrift, weil die Heilige Schrift spricht schon von Anfang an davon, dass Gott einen Menschen geschaffen hat. Gott, wir haben heute gelesen, Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, hat Gott dem Menschen auch ins Herz gelegt, dass der Mensch einen Platz für Gott hat. Weil der Mensch sollte in seinem Wesen eine Gemeinschaft mit Gott haben. Er hat auch diese Gemeinschaft gehabt, bis zum Sündenfall. Aber dem Menschen ist ins Herz diese Ewigkeit reingelegt. Und der Mensch hat die ganze Zeit Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und der ist auch dafür ausgelegt, dass er diese Gemeinschaft lebt und sucht. Natürlich ist der Mensch auch darauf angelegt, eine Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Also eine horizontale, aber es gibt auch diese vertikale Gemeinschaft mit Gott. Und weil der Mensch gesündigt hat, auch das steht im ersten Buch Mose in der Bibel, weil der Mensch gesündigt hat, ist der Mensch getrennt von Gott und kann der Mensch keine Gemeinschaft mit seinem Gott mehr haben. Und dieser Platz ist im Menschen immer noch vorhanden. Da ist immer noch ein Suchen, ein Sehnen nach Gemeinschaft mit einem Gott, mit dem Schöpfer, und ein Suchen nach der Frage nach dem Sinn des Lebens und eine Suche nach der Ewigkeit. Der Mensch fragt sich häufiger, was kann ich machen? Und das ist der Grund, warum viele Menschen, ja, in ihrem Bestreben, diesen Vakuum in sich selbst auszufüllen, irgendwelche Wege anschlagen, irgendwelche Wege suchen, wie sie Gott sich nahen können. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, wie sie Opfer bringen, wie sie bestimmte Rituale ausführen, wo sie meinen, dass sie dadurch, dass sie bestimmte Sachen im Leben tun, Gott näher kommen können. Es gibt auch sogar andere Möglichkeiten, beziehungsweise andere Ansätze, wo Menschen sagen, ja, es gibt eigentlich keinen Gott. Ja, und der Mensch, ja, das ist kein Sünder, der ist ja eigentlich von der Natur aus
gut.
Ja, und der muss ja nicht, der ist nur böse, weil er so geworden ist, aber eigentlich ist der Mensch gut. Und wenn wir den Menschen in einer, ja, in eine Umgebung packen, wo er gut aufwächst, wo man ihm alles gibt, was er braucht, wo und, wird der Mensch einfach gut sein und wird der Mensch ja kein Böses tun. Ich denke, auch das, auch dieses Experiment, wenn wir das mal irgendwie versuchen könnten, dass wir einige Menschen zusammenpacken würden, ja, auch das wird scheitern, weil der Mensch an sich einfach ein Sünder ist. Ja, selbst wenn wir versuchen, zwei gleichen Menschen, ja, alles zu ermöglichen und alles zu geben, wird irgendwann mal, weil der Mensch einfach ein Individuum ist und der Mensch einfach nur auf sich selbst zentriert ist, ja, ich sag mal, wenn wir den Menschen alles ermöglichen würden, gibt es trotzdem, was weiß ich, der eine mag Kaviar, der andere mag Bregenwurst, ja, und dann wird trotzdem, der eine wird, keine Ahnung, mehr Kaviar kriegen und der andere mehr Bregenwurst. Ja, aber weil das werttechnisch unterschiedlich ist, wird auch da Neid entstehen. Oder Habgier und Habsucht. Das sind einfach Sachen, die im Menschen drin sind, weil der Mensch ein Sünder ist. Und diese Sachen funktionieren einfach nicht. Und die Bibel, das ist einfach, beziehungsweise Gott der Bibel, das ist der Gott, der im Unterschied zu allen anderen religiösen Göttern hat sie selbst auf die Suche nach dem Menschen gemacht. Der ist selbst losgegangen und hat angefangen, den Menschen zu suchen. Und in jedem Ort, wo das Evangelium verkündigt wird, ja, wird die Suche Gottes weitergegeben. Also Christ ist eigentlich ein Mensch, der das Rufen Gottes gehört hat. Gott, Gott der Bibel, ist der Gott, der den Menschen sucht und den Menschen retten möchte. Der dem Menschen eine gute Botschaft bringt und für den Menschen das getan hat, alles getan hat, um den Menschen zu erlösen. Und Gott ruft den Menschen. Und Christ ist derjenige, der dieses Rufen Gottes gehört hat und dann den Weg gegangen ist, dem Gott ihm gesagt hat. Christ ist derjenige, der durch die Tür gegangen ist, die Gott ihm gewiesen hat. Also halten wir fest, ja, ein Christ ist derjenige, der das Hören, der das Wort, also der das Rufen Gottes gehört hat. Ich möchte nochmal, eine Stelle aus der Heiligen Schrift nochmal aufschlagen, und zwar Epheser Kapitel 2 ab dem ersten Vers. Und da steht es: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht auch aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gott ruft uns Menschen. Und wir haben gesagt, Gott hat alles getan, um uns zu erlösen. Und Christen sind A, die Leute, die das Rufen gehört haben, aber auch die Leute, die sich von Gott retten lassen. Und ich denke, das ist hier in dieser Stelle sehr klar beschrieben. Paulus beschreibt uns unseren Zustand. Er sagt, ja, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Er beschreibt, sagt, ihr seid die Söhne des Ungehorsams. Ja, wir waren früher, führten auch wir alle unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Wir waren Kinder des Zorns von der Natur aus. So beschreibt Gott alle Menschen, die auf dieser Erde leben. Kinder des Zorns. Und dann schreibt Paulus, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat aus Gnade, weil er Erbarmen hat und Gnade und liebt den Menschen, hat er seinen Sohn auf diese Welt gesandt. Und Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, ist auf diese Welt gekommen. Ich erzähle jetzt nichts Neues, aber glaub mir, auch das ist wichtig für uns, damit wir immer wieder das auffrischen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns zu erlösen, um mich zu erlösen. Jesus Christus hatte keine Schuld und keine Sünde. Und er ist aus Liebe zu uns. Katja hat heute diesen Vers zitiert, ja. Ich werde nachher auch nochmal auf diese Verse zu sprechen kommen. Gott ist einfach Liebe. Er hat sich selbst freiwillig auf dem Kreuz von Golgatha für uns kreuzigen lassen, weil er weiß, wir können durch unsere Werke das nicht erreichen. Wir können uns nicht rechtfertigen und reinwaschen, egal was wir tun und egal wie wir uns anstrengen. Halten wir also fest, Gott ist derjenige, der uns ruft und der uns gerettet hat oder alles getan hat, um den Menschen zu retten. Und Christen sind die, die das Rufen hören und die Gott erretten darf. Das ist die Seite Gottes. Aber es gibt dann noch die zweite Seite, und zwar das ist die Seite des Menschen, des Christen als solches, des Menschen. Und da gibt es auch einige Sachen, was ein Christ vor Gott gebracht hat oder vor Gott vollbracht hat. Das ist ein falscher Ausdruck dafür, was ein Christ vor Gott getan hat. Wir haben gesagt, er lässt sich rufen. Kein Mensch suchte von der Natur aus Gott. Gott sucht den Menschen und legt den Menschen ins Herz dieses Verlangen nach Gott. Das ist nicht vom Menschen selbst, weil ein Mensch Sünder ist. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich einen sehr, sehr interessanten Vers gelesen, beziehungsweise einen sehr interessanten Kommentar dazu. Das möchte ich nochmal vorlesen. Und zwar, und das steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 2, ab dem 37. Vers möchte ich lesen, im Zusammenhang. Und da steht Folgendes. Als sie aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele den Herrn, unseren Gott, hier zugerufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er ihnen Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die unter ihnen bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Ja? Also die Begebenheit ist euch bekannt. Interessant ist, dass dieses Wort, diejenigen, ne? Also Menschen werden überführt, ja, fragen, was sollen wir tun? Petrus sagt zu ihnen, tut Buße. Und dann werden die Menschen beschrieben, wie sie gehandelt haben. Und hier steht, diejenigen, das waren offensichtlich noch deutlich mehr Menschen, die bereitwillig sein Wort annahmen. Und dieser Begriff, der hier steht für bereitwillig annehmen, ist eigentlich etwas falsch ausgedrückt im Deutschen. Eigentlich heißt das herzliche Gastfreundschaft üben. Ja, also das Wort, was Gott zu den Menschen spricht, herzlich Gastfreundschaft an diesem Wort üben, ja, und einnehmen. Und wenn wir dieses Bild so plastisch vor Augen halten, ist das eigentlich ein Bild, wenn wir einen sehr guten Freund nach langer Zeit, nach langer Trennung wiedersehen und der laden zu uns ein und der Freund kommt zu uns und klopft an unsere Tür. Wir machen die Tür auf, wir umarmen ihn, laden in die Mitte ein und üben Gastfreundschaft an ihm. Und so ist dieses Wort hier an der Stelle ausgedrückt und gemeint. Herzliche Gastfreundschaft üben. Und Christen sind also die Leute, die das Wort Gottes nicht nur einfach gehört haben, sondern bereitwillig annahmen, sondern bereitwillig diese Gastfreundschaft an dem Worte Gottes ausgeübt haben. Die bereitwillig das aufnahmen in sich. Auch müssen Christen natürlich diesem Wort glauben. Wenn wir im Alten Testament lesen, über den Vater des Glaubens, es steht nicht umsonst Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Vater des Glaubens ist ja der Abraham. Gott sprach zu diesem Abraham. Und Abraham, da steht, glaubte Gott. Er glaubte Gott. Er vertraute darauf, was Gott ihm sagte. Dieses Wort Glauben wird, ich selbst versuche dieses Wort im falschen Zusammenhang häufig nicht zu gebrauchen, weil das Wort im Deutschen ist dieses Wort mit anderer Bedeutung überlagert. Wenn ich sage, ich glaube, dass es heute regnet, dann meint es, ich denke, dass es heute regnet oder ich hoffe oder wie auch immer. Ja, ich vermute, dass es heute regnet. Aber Glauben heißt an solches eigentlich Vertrauen. Ja? Im Hebräerbrief gibt es ja eine Definition dazu, ein festes Überzeugtsein von den Tatsachen. Das heißt, das Wort, was ich bereitwillig in mich aufgenommen habe, diesem Wort glaube ich und schenke ich Vertrauen. Ich vertraue, ja, wenn ich an Abraham denke, der war jenseits über alle Zeiten, der war 99 oder 90, ja. Und er glaubte, Gott sagte zu ihm, aus deinem Leiben, ja, wird große Nationen springen. Und er glaubte, er vertraute Gott, er vertraute dem, was Gott sagte. Und das ist das, was einen Christen auszeichnet. Dann haben wir hier gelesen, dass als die Männer fragten, was sollen wir tun, sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und interessant ist, dass der Herr Jesus, als er seinen öffentlichen Dienst anfing, dass er diesen öffentlichen Dienst mit der Predigt anfing, tut Buße. Ja? Denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Also ein Christ ist derjenige, der Buße getan hat. Ich denke, ich muss das hier nicht sehr weit ausführen, aber Buße tun heißt eigentlich umkehren. Ja? Ich beschreibe das immer mit einem versuche das immer mit einem Navigationsgerät zu beschreiben. Wenn ich mich irgendwohin verfahren habe, ich habe ein Ziel, wo ich hinfahren möchte, und ich fahre los, und dann merke ich, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Stelle ich das Navi ein, ja, und Navi sucht den Ort, wo ich bin. Ich kann das natürlich auch an den Sternen ablesen. Ja, aber dazu muss ich das können. Navi sucht mir meinen Standort aus und von diesem Standort zeigt er mir den Weg zum Ziel. Und das ist auch das, ja, was bei einer Buße passiert. Eine Umkehr, eine Bekenntnis der Sünden und eine Umkehr zu Gott. Und ich möchte hier jetzt nochmal an dieser Stelle Mir ist in letzter Zeit auch hier nochmal ein paar Sachen bewusst geworden. Und deswegen komme ich auch auf diesen Punkt nochmal zu sprechen. Und zwar, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Dame, das sind schon einige Jahre hier. Und die junge Dame sprach immer davon, sie sagte, als sie Zeugnis gab von ihrem Christsein, sprach sie meistens davon, sie sagte, ja, ich habe eigentlich ein moralisch korrektes Leben geführt, ich glaube an Gott, ja, aber ja, ich musste mich ja nie sozusagen nicht umkehren. Ich musste ja keine Buße tun, ja. Ich habe ja keine Drogen genommen, ich habe ja keinen ausgeraubt, ich habe ja nichts Schlimmes getan, sozusagen in dem Sinne. Das ist korrekt, ja. Wenn ich vielleicht ein moralisch hohes Leben oder hohen Standard geführt habe, ja, ich muss nicht vorher anfangen, Drogen zu nehmen, um nachher umzukehren und damit sein zu lassen. Aber Buße tun heißt was völlig anderes. Es heißt nicht nur mein äußeres Leben ändern, sondern es heißt, ich erkenne die Herrschaft des Christus für mich selbst. Ich erkenne, dass Christus mein Herr und mein Heiland ist. Und dass mein Leben vorher war nicht auf Christus ausgerichtet, sondern mein Leben vorher war auf mich gerichtet. Und das ist das, was eine Buße bedeutet. Und wisst ihr, wir haben heute uns mit Tanja, als wir hierher gefahren sind, hat Tanja mir ein sehr interessantes Beispiel gebracht von einer Predigt. Und zwar, ein Prediger berichtete auch von einem jungen Mann. Er berichtete davon, dass eine Evangelisationsveranstaltung war und da war ein, als es aufgerufen wurden, Menschen zu Buße, da kam ein Siebenjähriger nach vorne. Und der Siebenjährige heulte, wirklich heulte Tränen und weinte und könnte nicht getröstet werden. Und der Prediger, der vorne stand, war leicht verdutzt, ne? Und fragte, ja, was ist denn? Ja, ich möchte Buße tun. Er erkannte, dass er Sünder ist. Fragte, ja, was ist denn dein Vergehen, dass du so schlimm und so traurig bist? Und dann sagte der Junge, ja, ich war Mama ungehorsam. Wisst ihr, manche von uns können an der Stelle schmunzeln, ne? Weil es, ne, also, wie häufig ist halt man Mama ungehorsam, ja. Aber im wirklichen Sinne, dieser Junge hat erkannt, was eigentlich wirkliche Umkehr und Buße ist. Gott hat ihn an der Stelle überführt. Gott hat ihm an der Stelle geklopft und gesagt, Junge, du musst Buße tun. Und er hat erkannt, ich bin ein Sünder. Mein Leben, ich war ungehorsam. Ich habe das nicht getan, was Gott erwartet von mir. Und das bedeutet Buße tun. Und die junge Dame, von der ich vorher gesprochen habe, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob diese junge Dame wirklich das erlebt hat, dass der Herr in ihrem Herzen Wohnung genommen hat. Wisst ihr, und warum ist mir an der Stelle das wichtig? Auch hier bringe ich nochmal ein Beispiel und ich bleibe hier bewusst an der Stelle stehen. Ich habe von einem Bruder gehört, der in der Kinderstunde aufgewachsen ist, der dann irgendwann mal sich bekehrt hatte, die, ich sage mal, Traditionen der Gemeinde übernommen hatte. Er wusste, was dazu gehört, um Christ zu sein. Er hat Übergabegespräch gesprochen, das ist ja relativ, wird ja vorgesprochen sozusagen. Und er war davon überzeugt, dass er ein Christ ist. Er war Jugendleiter, genau, er war im Leitungskreis, er predigte seit 30 Jahren, ja. Und eines Tages hat der Herr ihm ans Herz geklopft und hat gesagt, du hast nicht wirklich dein Leben mir übergeben. Dann hat er verstanden, was ihm wirklich fehlt. Und dann, nach 30 Jahren, ja, hat er wirkliche Buße getan und ließ sich taufen. Und ich sage das hier und heute ganz bewusst, weil vielleicht müssen wir auch wirklich, vielleicht ist unter uns auch einer, der einfach in dieser Gemeinschaft aufgewachsen ist, der einfach mitgekriegt hat von Kind auf, Ja, da sind die Werte und Normen. So lebt man in der christlichen Gemeinschaft. So betet man hier. Das ist, was zum Christsein dazugehört. Und er tut so, als ob er ein Christ ist. Aber der Christus lebt noch nicht in seinem Herzen. Also Buße tun heißt umkehren und Christus ins Herz einlassen. Und heißt, dass Christus das Herz von mir übernimmt. Und noch eine Sache, die zum Christus dazugehört, und zwar die Nachfolge. Wenn der Herr davon spricht, dann sagt er, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und meine Lieben, ich muss euch wirklich eingestehen, das ist ein Bereich, der mir überhaupt nicht schmeckt. Ja, und ich möchte heute auch nicht wirklich viel darüber sprechen, aber ich möchte nur noch sagen, auch hier möchte ich ein Bild gebrauchen und das ist auch ein Bild. Leute, die zu der Zeit, ja, zu der Zeit, als Jesus das sagte, wer mir nachfolgen will, nimm sein Kreuz auf sich und folge mir nach, die zu der Zeit ein Kreuz genommen haben und mit dem Kreuz gegangen sind, da wussten alle anderen Bescheid. Das ist ein Mensch, der zum Tode verurteilt ist und der sein Kreuz bis zu seiner Kreuzstätte trägt. Und der Herr Jesus war auch, ja, trug sein Kreuz. Und das ist das, was es heißt, eigentlich Christus nachfolgen. Es gibt nur eine Sache, die mir an der Stelle sehr angenehm ist. Und zwar, der Herr Jesus sagt selbst, ja, kommt hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn mein Joch ist leicht und mein Joch ist sanft. Christus will uns helfen, dieses Kreuz zu tragen. Also halten wir nochmal fest. Christen sind die Menschen, die das Rufen Gottes gehört haben und die sich von Gott retten lassen. Christen sind die Menschen, die das Wort herzlich aufgenommen haben und sind die Menschen, die Gott Glauben geschenkt haben. Die Menschen, die Buße getan haben und Christus nachfolgen. Da sind die Menschen. Da sind die Merkmale, die einen Christen ausmachen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Bin ich ein Christ oder nicht? Diese Frage kann nur ich für mich selbst beantworten. Und von euch jeder kann diese Frage auch nur für sich selbst beantworten. Ich weiß, dass Jesus Christus für mich persönlich auf dem Kreuz gestorben ist. Ich weiß, dass der Herr Jesus geboren von einer Jungfrau stellvertretend ans Kreuz gegangen ist und dass er meine Schuld und Sünde bezahlt hat. Ich weiß das. Ich weiß, dass es einen Tag in meinem Leben gab, als ich bereitwillig meine Sünde vor dem Herrn bekannt habe und Buße getan habe. Ich weiß, dass in der Nachfolge ich noch einiges zu üben habe und nachzuholen habe. Ja? Und nichtsdestotrotz kommen manchmal Zweifel in meinem Leben. Reicht das? Bin ich wirklich wiedergeboren von Christus oder nicht? Manchmal kommen Zweifel. Reicht das, um in die Ewigkeit zu kommen, um gerettet zu werden? Reicht das oder nicht? Wisst ihr? Es ist auch interessant, dass die Buße, ja, und das Übergabegebet, das ist ja, was ein Mensch bringt, vor Gott tut. Aber die Rettung, die Reinwaschung, die Neugeburt, das, was eigentlich im Inneren passiert, das, was zur Rettung notwendig ist, das geschieht in einem unsichtbaren Bereich. Das geschieht außerhalb der Sicht. Wir können das nicht mit unseren fünf Sinnen erfassen, ertasten. Das ist etwas, was Gott geschieht, was Gott vollbringt, was Gott tut in uns. Und deswegen, klar, in dem Moment, ich weiß, als ich Buße getan habe, als ich gebetet habe, habe ich eine Erleichterung gehabt. Ich weiß, das ist so wie so ein Berg voller Schuld, ja, von den Schultern runtergefallen ist. Puh. Ich weiß, wie erleichtert ich war. Aber das ist kein Indikator dafür, ja, dass ich meine Schuld nicht spüre. Das ist kein Indikator, das ist ein Symptom, ja. Aber das ist kein Indikator dafür, dass ich gerettet bin. Sondern hier muss ich mich ganz auf die Heilige Schrift verlassen. Ich muss die Heilige Schrift ernst nehmen. Ich muss in der Heiligen Schrift schauen und die Heilige Schrift prüfen. Und in der Heiligen Schrift sehe ich Bestätigung dafür. Ja? Weil nur die Heilige Schrift gibt mir Antworten auf meine Fragen. Und dann habe ich darauf zu vertrauen, dass wenn ich sehe, dass ich die Voraussetzung erfüllt habe, habe ich darauf zu vertrauen, dass Gott die Rettung vollbringen wird. So wie Klaus, er kommt jetzt vom Glauben zum Schauen. Und hier, wenn wir lesen, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat den Sohn nicht gesandt, um zu richten, sondern um zu retten. Ja? Oder der gleiche Johannes schreibt im fünften Kapitel, schreibt er, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das ist eigentlich die Botschaft, an die ich mich festhalten tue. Das ist die Nachricht, die frohe Botschaft. Das ist das, was das Evangelium im Unterschied zu jeglichen anderen Religionen und religiösen Veranstaltungen bietet. Das ist das, was einen Christen von allen anderen unterscheidet. Weil ich kann sicher sein, anhand der Heiligen Schrift, dass das, was Gott zu mir gesagt hat, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ich kann mit Sicherheit wissen, dass wenn Gott das gesagt hat, dann wird das so in Erfüllung gehen. Wisst ihr? Und das ist die frohe Botschaft, die wir auch weitergeben. Ich weiß, wenn ich mich anschaue, ja, wenn ich mein Leben anschaue, wisst ihr, wenn man vorne steht, dann denken manche automatisch, oh, das ist ein, was weiß ich, toller, hingegebener Christ und was weiß ich was alles. Ja? Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Sünder und auch selbst, wenn ich mein moralisches Leben ganz hoch hinsetzen würde, wäre das trotzdem nichts. Weil auch dann wäre ich ein Sünder, der Gottes Gnade braucht. Und das ist das, und da möchte ich jetzt nochmal eine Stelle, das ist die letzte Stelle heute, und zwar 1. Korinther, Kapitel 6. Da möchte ich auch ein paar Verse vorlesen. Ab dem Vers 9 möchte ich lesen. Da schreibt Paulus, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irret euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Eine sehr, sehr ernste Botschaft. Und dann steht es, und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Ja? Ich kenne euer Leben nicht. Wenn ich auf mein Leben nach hinten schaue, ja, da finde ich mich irgendwo da wieder. Aber mit Sicherheit. Und Paulus schreibt nicht umsonst, solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt worden. Ihr seid gerechtfertigt worden. Im Namen Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi, das ist das, was uns rein gemacht hat, was uns reingewaschen hat und was die Grundlage gibt für unser Leben, für meine Hoffnung, für meinen Glauben. Ich werde Gott so nicht schauen können. Aber dank seiner Gnade und seiner Erlösung kann ich sagen, ja, mein Erlöser lebt. Und dann schreibt Paulus noch weiter. Er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das sind so die Hinweise für das Leben. Ja? Er sagt, es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles ist wirklich nützlich für mich. Wisst ihr, das ist ein sehr, sehr ernstes Wort, dass diese Menschen werden das Reich Gottes nicht erben. Aber auf der anderen Seite macht dieses Wort mich total froh und glücklich, weil ich sehe, dass ich durch Gottes Gnade einfach gerettet bin aus dem Stand, wo ich war. Dass ich reingewaschen bin und dass ich heilig bin. Dass dieses Blut mich zudeckt und mich reinmacht. Und deswegen nehme ich das auch gerne an, das, was er sagt. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich. Ja? Und ich möchte eigentlich noch ein paar Verse weitergehen und damit möchte ich eigentlich auch schließen. Da steht im 19. Vers, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und das ist nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört. Jesus Christus hat uns wiedergeboren, hat seinen Geist in uns hineingelegt, damit wir leben können. Das ist der Unterschied. Ja, ich glaube an Jesus Christus, meinen Retter und meinen Erlöser. Ja, ich glaube. Amen.